Yo, was geht ab? Es ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 248. Und heute machen wir ein bisschen was Neues. Und zwar habe ich gestern bei Instagram euch auch gefragt, ob ihr Interesse daran habt, dass ich Solo-Folgen mache, in denen ich einfach, ohne mich groß vorzubereiten, über ein Thema spreche, mit dem ich mich vielleicht gerade beschäftigt habe oder was mir gerade im Kopf rumgeistert. Und das einfach frei Schnauze raushau, sag ich mal, ohne eben jetzt groß zu recherchieren und so weiter. Und dazu dann im Anhang immer noch ein Q&A zu machen, damit dann einfach öfter Folgen kommen können, weil ich ja doch in letzter Zeit immer wieder mal ein bisschen Probleme hatte, mit den Gästen die Termine zu finden und so weiter, dass ich dann jede Woche eine Folge bringen kann. Und eigentlich war ja immer bisher meine Idee, dass ich nicht, also die letzten Jahre auf jeden Fall, nicht jede Woche immer eine Folge bringen muss. Hauptsache, um eine zu bringen, damit ich dann halt eben nicht Sachen aufnehme, die dann vielleicht gar nicht so interessant sind und so weiter, sondern halt, wenn ich Folgen mache, dann sollen es halt gute Folgen werden. Aber auf jeden Fall wolltet ihr gerne einfach Folgen haben, auch wenn sie ohne Gäste sind, auch wenn sie eben jetzt ohne eine riesen Vorbereitung sind. Und für heute habe ich mir überlegt, das Thema, was ist eigentlich Training? Also ab wann können wir sagen, okay, hier haben wir ein Training oder hier haben wir einfach nur sportliche Aktivität? Oder was sind das überhaupt für Unterschiede? Gibt es da Unterschiede? Und ich habe da jetzt auch mal ChatGPT gefragt, was ist denn Training? Was ist denn Sport? Was ist sportliche Aktivität? Und da muss ich sagen, da könnt ihr euch auf ChatGPT verlassen. Also da waren die Antworten auch passend und gut. Außer bei Sport, muss ich sagen, hatte ich die Auswahl zwischen zwei Antworten, welche mir besser gefällt. Ich habe dann die genommen, die theoretisch richtiger ist, sage ich mal. Und klar, wenn man jetzt keine Ahnung hat, ist es natürlich ein bisschen doof, dann zu entscheiden, okay, welche von beiden Antworten ist jetzt die richtige. Ich hatte jetzt auch die Idee, dass ich mal ChatGPT zu bestimmten Themen eigentlich immer was fragen könnte und das dann bewerten könnte, weil ich wurde auch schon gefragt, ob denn ein Trainingsplan über ChatGPT denn gut ist, ob das funktioniert. Und ich habe das vor einem Jahr oder so auch schon mal getestet gehabt, verschiedene Trainingspläne schreiben lassen von ChatGPT und das müsste mittlerweile auch wieder ein bisschen besser geworden sein. Könnt ihr auch gerne mal dann mir schreiben, ob euch das auch interessieren würde, also vielleicht auch als Videoformat dann, dass ich dann eben einfach ChatGPT zu bestimmten Themen was frage und die Sachen dann einfach bewerte anhand der Evidenz, die es gibt und auch meiner eigenen Erfahrung. Und bevor wir jetzt einsteigen mit der Folge, mit was ist eigentlich Training, mach mir den Gefallen, wenn dir die Folge gefällt oder wenn du den Podcast gerne hörst. Wenn du eine Folge hörst, mach einen Screenshot davon und teile es in deiner Story bei Instagram und markiere mich. Leider bekommen wir bei Podcasts jetzt nicht wie bei YouTube-Videos, wo man unten drunter direkt kommentieren kann, einfach so gut wie kein Feedback und das ist sehr schade, weil man nimmt da auf, man nimmt sich die Zeit, man macht das Ganze und man bekommt halt theoretisch erstmal nichts zurück. Man weiß gar nicht, hey, hören sich die Leute das an, außer dass man die Zahlen sieht, wie viele es angehört haben. Aber man hat halt eben keine Ahnung, wie die Leute das finden, ob sie es cool finden und so weiter. Deswegen mach mir doch einfach den Gefallen und teile es in deiner Story und markiere mich dann bitte und gerne auch mal Feedback geben per Instagram-Nachricht oder auch per E-Mail von mir aus. Bei kraftraumpodcast.de im Formular unten drin kann man E-Mail schreiben. Und dann machen wir noch ganz kurz die Werbung, damit wir die hinter uns haben. Und zwar einmal, wie immer bei Apple Podcast, 5-Sterne-Bewertung abgeben und Rezension schreiben. Bei Spotify kannst du die Folge auch mit 5 Sternen bewerten. Und bei Spotify kannst du auch was dazu kommentieren. Darauf kann ich aber leider nicht antworten. Und dann kannst du mit dem Code Kraftraum bei esn.com immer die aktuelle Wochenaktion bekommen, plus nochmal 10% auf alles andere mit Code Kraftraum. Dann bei simpleproducts.de 5% auf das gesamte Sortiment mit Code Kraftraum und bei asbarrel.com 10% auf das gesamte Sortiment mit Code Kraftraum. Und von da aus können wir dann jetzt starten mit der Folge. Und zwar die Frage ist, was ist eigentlich Training? Wenn man jetzt mal so ins Fitnessstudio geht oder auch in eine CrossFit-Box geht oder auch in einen Sportverein geht und sich da mal anschaut, was die Leute da eigentlich machen, dann sagen alle, ja, ich gehe trainieren und ich mache Training. Aber die Frage ist dann, machen sie das auch wirklich? Ist es wirklich Training, was sie da machen? Oder beschäftigen sie sich eigentlich auch nur? Und da muss man sich einfach nur fragen, wie wird denn Training an sich definiert? Worauf kommt es da an? Und beim Training ist es so, wie in der Sportwissenschaft eigentlich fast immer, also die Sportwissenschaft an sich ist ja so ein Feld, was ja aus vielen Teilbereichen entstanden ist oder besteht. Das heißt, wir haben einmal diese reine Grundlage, die Naturwissenschaften, also Physik, Chemie, Biologie, das sind diese reinen Grundlagen. Und dann haben wir dann, daraus entstehen dann zum Beispiel die Biomechanik. Wir haben dann halt eben aber auch Sachen wie Trainingswissenschaft. Dann haben wir aber auch ganz andere Bereiche, wie zum Beispiel Sportgeschichte, Sportsoziologie, Sportpsychologie und auch Motorik, Kognitionswissenschaft gehört auch ein bisschen mit dazu. Also wir haben einfach viele verschiedene Bereiche und die alle werden wahrscheinlich Training etwas unterschiedlich definieren. Und so eine klassische Definition ist, Training ist die planmäßige und systematische Realisation von Maßnahmen, in dem Fall sind es dann Trainingsinhalte und Trainingsmethoden, zur nachhaltigen Erreichung von Zielen, also Trainingsziele, im und durch Sport. Jetzt müssen wir theoretisch erstmal noch Sport definieren, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Also wichtig hier erstmal, einmal planmäßig und systematisch, dann haben wir Maßnahmen, die wir benutzen und wir haben Ziele, die wir haben müssen, im und durch Sport. Und allein schon das ist so ein Punkt, wo wir bei vielen Leuten sagen können, okay, die machen zwar sportliche Aktivität, aber sie trainieren gar nicht, weil sie haben keine Ziele, haben keine klar definierten Ziele, auf die sie hinarbeiten, an denen sie sich messen. Dann könnte man auch zum Beispiel definieren, aus biologisch-medizinischer Sicht werden bei diesem Prozess systematisch wiederholt und überschwellige Bewegungsreize mit dem Ziel morphologischer und funktioneller Anpassungserscheinungen durchgeführt. Das heißt, hier geht es darum, wir machen immer wieder etwas, also Bewegungen, die einen überschwelligen Reiz liefern, damit der Körper sich im Endeffekt anpasst. Und das ist dann Training. Dann können wir aber auch sagen, aus pädagogisch-handlungstheoretischer Sicht finden hierbei planmäßige und sachorientierte Einwirkungen auf den ganzen Menschen statt. Und da geht es dann eben so um die motorischen Grundeigenschaften und ihre Entwicklung, also was wir jetzt gerade eben schon bisher hatten. Dann aber auch Sachen wie Bewegungstechnik und taktische Kenntnisse, die wir verbessern, Werteerhaltung, Einstellungen, psychische Eigenschaften und auch soziales Verhalten gehören da auch mit dazu. Das heißt, da ist schon viel, viel mehr mit dabei. Und dann könnten wir aber auch noch sagen, so aus systemtheoretischer, kybernetischer Sicht ist Training ein kontrollierter Regelungs- und Steuerungsprozess. Und natürlich dann vor allem, also einmal der Athlet selbst, aber auch der Trainer natürlich auch stark involviert ist. Aber zusammenfassend kann man einfach sagen, das Wichtige, dass wir von einem Training sprechen können und dann eben nicht von zum Beispiel Workouts. Also wir haben ja Trainingseinheiten oder Workouts, das sind diese einzelnen Trainingsinhalte und Trainingsmethoden, die wir nutzen, um dann eben zu trainieren. Und damit die eben ein Training ergeben, brauchen wir erstmal das Ziel. Und generell muss man sagen, da gehört eine Planmäßigkeit mit dazu. Das heißt, wir haben einen geplanten, langfristigen Prozess mit offengelegten Zielen. Das heißt, wir wissen, worauf wir hinarbeiten wollen. Und anhand davon können wir erstmal schauen, okay, wie viel sind wir denn davon entfernt? Was können wir vielleicht schon oder wo sind wir schon gut? Und wo fehlt vielleicht noch was? Und können anhand dessen einen Plan erstellen, wie wir darauf hinarbeiten wollen. Also mit welchen Trainingsinhalten und Trainingsmethoden, wie wir das dann erreichen wollen. Dann haben wir dafür eigentlich eine Systematik immer. Also wir trainieren nach irgendeinem System. Das ist umfassend und wir betrachten das Ganze ganzheitlich. Und die Trainingsziele, da kann man diese typische Zielsetzung nach dem SMART-Prinzip machen. Also die sollten spezifisch, messbar, erreichbar, passend und zeitgerecht sein. Ja, auf Englisch wäre das specific, measurable, achievable, relevant und timely. Das heißt, wir müssen einmal konkret sagen, was wollen wir denn erreichen? Wir müssen es messbar machen. Also nicht nur, ich will mich besser fühlen oder ich will abnehmen, sondern ich will 5 Kilo abnehmen oder ich will das Gewicht erreichen oder ich will die Leistung erreichen in der und der Übung. Ich will die und die Wiederholungszahl mit dem und dem Gewicht schaffen oder ich will meine Maximalkraftleistung in der Kniebeuge um 20 Kilo steigern oder. Auf jeden Fall muss es messbar sein, damit wir vergleichen können, bin ich jetzt besser als früher, habe ich mein Ziel erreicht. Dann soll es natürlich erreichbar sein. Es sollte auch wieder klar sein. Das heißt, wenn ich jetzt mit Kniebeuge 100 Kilo für 5 Wiederholungen mein Training anfange, dann sollte ich mir nicht ein Ziel setzen, in 6 Wochen 300 Kilo auf 5 zu schaffen. Das ist einfach nicht realistisch. dann soll es natürlich auch passend sein. Das heißt, für einen Powerlifter zum Beispiel, also einen Kraftdreikämpfer, wäre ein Ziel in der Kniebeuge natürlich passend und weniger eins im Bizeps-Curl. Also generell, allgemein gesagt, natürlich kann natürlich auch ein Bizeps-Curl irgendwann mal für einen Powerlifter relevant sein, in einer bestimmten Trainingsphase und so weiter, aber jetzt mal außen vor. Und dann auch zeitgerecht, das heißt, oder terminiert muss es sein. Das heißt, wir müssen auch einen zeitlichen Rahmen festlegen. Und im Sport sind wir ja oftmals durch die Wettkämpfe und die Wettkampfsaison schon mal ein bisschen vorher, sag ich mal, gezwungen, bestimmte Zeitphasen einzuhalten. Aber für alle, die jetzt zuhören und einfach nur so trainieren, ohne Wettkämpfe zu machen und so weiter, aber sich trotzdem Ziele setzen wollen und richtig trainieren wollen, auch da dann Ziele setzen, die dann eben terminiert sind. Das heißt, ich möchte zum Beispiel bis zum 30. August mache ich eine Muskelaufbauphase und da möchte ich in der Zeit 10 Kilogramm Körpergewicht zulegen und 2 Zentimeter Oberarmumfang zulegen oder. Also auch einfach mit einem Zeitfaktor das Ganze terminieren. Und dann wählen wir anhand von diesem Ganzen, was wir bisher haben, unsere Trainingsinhalte und Methoden, die uns dazu bringen können, das Ziel eben zu erreichen. Und das ist auch wieder ein wichtiger Faktor, weil es gibt dir schon mal vor, wenn du ins Training gehst, was du dann trainieren wirst. Und nicht so wie viele, die ins Gym gehen, oh, was soll ich denn heute trainieren? Ich weiß gar nicht, worauf habe ich denn Lust? Und das sollte eigentlich keine Frage sein, wenn wir richtig trainieren, also wirklich auch trainieren, weil dann sollte ja eigentlich, was wir trainieren, anhand vom Plan und auch von dem Ziel vorgegeben sein oder auch schon mal eingegrenzt sein, aus welchen Übungen oder Belastungen wir dann wählen können, um jetzt dann noch von Training sprechen zu können. Und wenn man sich das Ganze dann mal als langfristigen Prozess anschaut, dann haben wir da sozusagen 5 Etappen oder 5 Stufen. Und zwar am Anfang haben wir eine Zielformulierung immer. Also es ist am Schluss immer so ein Kreislauf. Wir haben eine Zielformulierung, also was ist mein Ziel? Dann machen wir anhand von diesem Ziel eine Eingangsdiagnose. Also wir schauen, okay, Ziel ist Kniebeuge so und so viel und schauen, wie viel können wir jetzt gerade. Und anhand der Eingangsdiagnose und der Zielformulierung können wir dann Trainingsmaßnahmen festlegen, also den Trainingsplan an sich schreiben, wo ich dann definiere, für mein Ziel muss ich jetzt das und das und das trainieren, um da eben hinzukommen. Dann trainiere ich und wenn ich dann zum Zeitpunkt X angekommen bin, wo ich dann mein Ziel erreicht haben wollte, mache ich die Kontrolle. Das heißt, ich protokolliere erstmal mein Training die ganze Zeit, was ich mache. Habe ich auch tatsächlich gemacht, was ich geplant habe und habe ich mein Ziel erreicht. Wenn ich mein Ziel erreicht habe, kann ich eben ein neues Ziel formulieren und wieder von vorne anfangen. Wenn ich mein Ziel nicht erreicht habe, dann muss ich wahrscheinlich andere Trainingsmaßnahmen wählen, also einen anderen Trainingsplan schreiben, andere Übungen, andere Belastungen und so weiter wählen, um danach dann eben zum Ziel zu kommen. Ja, und das ist im Endeffekt dann Training, wenn wir diese Sachen auch machen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel mich fürs CrossFit anmelde und manchmal einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche, manchmal auch dreimal die Woche dahin gehe und einfach eine Class besuche und einfach das Workout mache, was die da machen und ich jedes Mal zu einer anderen Class auch gehe, weil es kann ja gut sein, dass die innerhalb von dieser Class auch bestimmte Trainingsphasen für eine Zeit lang machen zum Beispiel. Die machen mal eine Phase grundlagenausdauerorientiert, dann machen vielleicht mal eine Phase mit einem Körpergewicht viel zu trainieren, dann machen sie eine Phase, die eher auf Muskelaufbau gehen soll. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Aber wenn ich dann auch noch die Class immer wechsle, an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Uhrzeiten hingehe, dann habe ich da überhaupt gar kein System mehr drin. Und ich mache zwar Workouts, also Trainingseinheiten, aber ich trainiere nicht. Weil ich in der Regel dann kein klar definiertes Ziel habe und weil ich einfach die Methoden, die ich benutze, wenn ich selbst ein Ziel hätte, die einfach willkürlich gewählt sind und zufällig sind und halt eben nicht auf dieses Ziel hinarbeiten. Und was dann auch noch dazu kommt, ist immer so ein bisschen dieses Thema zwischen Belastung und Beanspruchung der Unterschied. Und da dann auch, warum man dann zum Beispiel jetzt den gleichen Trainingsplan nicht x-beliebig wiederholen kann und mit den gleichen Ergebnissen rechnen kann. Also generell erstmal Belastung ist, was wir machen. Also der Umfang, die Intensität, die Dichte, die Ausführung und so weiter. Also das sind die Sachen, die im Trainingsplan drinstehen, was man machen soll. Und die Beanspruchung ist dann individuell für den Athleten immer unterschiedlich. Das heißt, wie anstrengend ist es für dich? Wie hoch ist deine Herzfrequenz dabei? Wie hoch ist dein Laktatspiegel? Wie nah bist du an der Ermüdung, bis zum Muskelversagen zum Beispiel und so weiter. Das sind alles dann die individuellen Beanspruchungen. Die sind bei jedem auch wieder unterschiedlich. Und das ist dann eben so ein Thema wieder für ein Mannschaftstraining, warum man als Trainer dann theoretisch eigentlich im Optimalfall nicht der ganzen Mannschaft den gleichen Trainingsplan geben kann, auch wenn die alle das gleiche Trainingsziel vielleicht haben, also oder ein ähnliches Trainingsziel verfolgen, weil halt das individuelle Leistungsniveau so unterschiedlich ist, dass dann eben die Maßnahmen nicht für jeden die gleichen sind oder auch nicht sein können. Und die individuelle Beanspruchung, die ist einmal immer abhängig vom Leistungsniveau, also wie belastbar bin ich denn überhaupt? Dann natürlich die Trainingsbelastung an sich, also welche Umfang, welche Intensität, welche Dichte, welche Dauer, welche Frequenz und. Dann kommen noch so kumulative Trainingseffekte mit dazu. Das heißt, wenn ich gestern schon trainiert habe und vorgestern schon trainiert habe, bin ich natürlich jetzt mehr ermüdet, als wenn ich die 2 Tage frei gehabt hätte. Das zählt auch noch alles mit dazu. Und eben wenn zum Beispiel jetzt ein Athlet frisch aus dem Urlaub kommt, der hatte 3 Wochen Urlaub gehabt und nicht trainiert und der Rest der Trainingsgruppe hat aber 3 Wochen lang Vollgas trainiert, dann wird auch für die wieder die Beanspruchung unterschiedlich sein. Und das alles führt dann zu einer Anpassung am Schluss, einmal im Metabolismus, in der Morphologie, also sowas wie Muskelaufbau zum Beispiel, auch die Sehnen, die sich anpassen und so weiter, in der Kognition und auch in der Psyche. Und wenn man diese Sachen beachtet oder immer im Hinterkopf hat, dann kann man sich auch in der Regel schon recht gut erklären oder selber die Frage beantworten, ist jetzt diese Übung oder ist dieser Trainingsplan oder diese Trainingsmethode passend für mich? Weil das muss ich immer abhängig machen von meinem Trainingsziel, was ich gerade habe und meiner individuellen Ausgangslage auch. Und dann soll es relativ simpel sein, um eben zu bewerten, hey, ist jetzt diese Art von Training für mich passend oder auch nicht. Okay, das war jetzt eigentlich schon alles zum Thema, was ist eigentlich Training? Also wir brauchen einmal diese Planmäßigkeit, eine Systematik, wir brauchen Trainingsziele und können dann eben Trainingsinhalte und Methoden auswählen, die uns dahin bringen. Und es ist ein langfristiger Prozess, da wird immer weiter gesteuert währenddessen auch, also gerade wenn man mit einem Trainer und Coach arbeitet, dass dann da eben nicht auch zum Beispiel der Plan einmal geschrieben wird und für immer so bleibt, sondern dass der auch wieder angepasst wird und so weiter, weil wir natürlich doch komplexe Wesen sind und komplexe Systeme auch sind. Und wenn ich das alles eben nicht habe, dann machen wir eigentlich kein Training, sondern wir machen sportliche Aktivität oder körperliche Aktivität, aber kein Training. Und dann können wir auch von hier aus noch ganz kurz schauen, was ist denn der Unterschied zwischen Sport und sportlicher Aktivität. Und da habe ich, wie gesagt, ChatGPT gefragt. Und lass mich nochmal schauen. Genau, da habe ich gefragt, ich muss gerade mal suchen. Hier, was ist der Unterschied zwischen Sport und sportlicher Aktivität? Und eigentlich, klar, viele sagen, ja, ich mache gerne Sport oder ich mache Sport. Aber wenn man es ganz genau nimmt, machen die wenigsten von uns Sport. Eigentlich alle von uns machen sportliche Aktivität, die wenigsten machen dann Sport. Sportliche Aktivität, also was ChatGPT jetzt hier sagt, ist ein allgemeiner Begriff, der jede Form von körperlicher Bewegung oder Training beschreibt, unabhängig davon, ob sie strukturiert oder organisiert ist. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Kann eine Vielzahl von Aktivitäten umfassen, die darauf abzielen, die körperliche Fitness zu verbessern oder einfach Spaß zu haben, wie zum Beispiel Joggen, Radfahren, Wandern, Schwimmen, Tanzen oder Krafttraining. Sportliche Aktivitäten müssen nicht unbedingt in einem Wettbewerbskontext stattfinden und können sowohl alleine als auch in Gruppen durchgeführt werden. Und beim Sport geht es aber hier um die strukturierte und organisierte körperliche Aktivität, die in der Regel nach festgelegten Regeln und Standards stattfindet und oftmals Wettkämpfe oder Spiele, bei denen die Teilnehmer gegeneinander antreten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, wie beispielsweise den Gewinn von einem Spiel, Wettkampf oder Turnier. Und Sportarten können eine breite Palette von Aktivitäten umfassen, Mannschaftssportarten wie Fußball, Basketball, bla bla bla, bis hin zu Einzelsportarten wie Laufen, Schwimmen und Tennis. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Das eine ist strukturiert, organisiert mit einem festen Regelwerk in der Regel und auf Wettkampfbasis oder Wettbewerbsbasis. Und sportliche Aktivität ist einfach auch das, was man im Sport macht, aber es einfach zu machen, ohne eben vielleicht nach Regeln zu gehen oder eben Wettkämpfe zu machen und so weiter. Das heißt, die meisten von uns machen sportliche Aktivität und die wenigsten eigentlich machen von uns Sport. Ja, ist natürlich wieder so ein bisschen Korinthenkackerei, also ist ja eigentlich egal, im Umgangssprachlichen meint man mit beiden das Gleiche eigentlich. Aber auch da wieder, wenn es eben um Training geht, wir hatten ja schon die eine Definition, die Erreichung von Zielen im und durch Sport. Also auch da wieder, wenn wir von Training sprechen, ist auch eigentlich immer irgendwie auch der Sport auch noch mit dabei oftmals. Außer man hat eben halt andere Ziele außerhalb des Sports, das kann natürlich auch sein. Und dann ist es auch Training, ja. Und es gibt auch noch so Definitionen, was jetzt Training angeht, dass es da um überschwellige Reize geht zum Beispiel. Ja, also gerade wenn man dann gezielt sich im Sport das anschaut oder gerade auch im Kraftsport. Und ich habe jetzt auch noch hier ein paar Fragen. Und einige der Fragen passen auch zu dem Thema, was ganz gut ist. Und zwar die erste Frage, Meinung zu Goata-Training oder GOAT-A. Ich gehe mal davon aus, das heißt GOAT-Athlete, ausgeschrieben. Ich weiß nie genau, wie man das Zeug aussprechen soll. Jeder, der es nicht kennt, GOAT, wie das englische Wort für Ziege, also G-O-A-T und nochmal ein A hinten dran. Einfach mal googeln, euch Videos anschauen und ihr werdet schnell feststellen, was für eine Art des Trainings es ist. Und die Idee hierbei, also es wurde von einem Geschäftsmann und einem anderen Typen und noch einem ehemaligen Profi-Footballer, glaube ich, ins Leben gerufen. Und sobald halt ein Geschäftsmann mit dabei ist, kann man sich gleich schon denken, okay, hier geht es eigentlich nicht darum, das geilste Training zu entwickeln, sondern halt Geld zu machen. Und die Idee ist hier, dass man natürliche Bewegungen nutzt und natürliche Fähigkeiten des Körpers stärkt und so weiter. Und wenn man auf die Webseite geht, dann kann man sich die erste Seite dann mal durchschauen. Es wird einem auch gar nicht wirklich klar, was dieses Training so wirklich so definiert. Da ist sehr viel Wischiwaschi. Aber am Schluss weiß man gar nicht genau, was es da jetzt gehen soll. Und es ist auch wieder so ein Hinweis auf Verkauf, sag ich mal, und Marketing, dass man gar nicht genau durchblickt, was es jetzt denn genau ist. Und du musst dann eigentlich immer erst das kaufen oder abonnieren oder machen oder dir einen Coach davon holen oder so weiter, damit du nach einer Zeit überhaupt mal verstehst, um was es da genau geht. Also immer so eine Geheimnistuerei, dass man immer denkt, ah, da ist noch viel mehr, als da gerade sichtbar ist irgendwie, und wenn ich es nicht mache, könnte ich ja was verpassen so. Auf jeden Fall, wenn man sich da Videos mal anschaut, sehr viel, also eigentlich mit einem Körpergewicht fast nur, sehr viele so Kreisenbewegungen, sehr viel Instabilität und Gelenke durchbewegen und was weiß ich was, ja. Ja, also ich sag's ganz ehrlich, für die meisten Menschen wird es Zeitverschwendung sein. Also das ist ja ein Training, was ja für Sportler gut sein soll, also Footballspieler und so weiter. Und für die meisten wird es eine Zeitverschwendung sein. Wenn man sowas als Zusatz macht zum richtigen Training, also Krafttraining, Sprungtraining, Schnelligkeitstraining, Beweglichkeitstraining und so weiter, dann kann sowas ja okay sein, wenn man sich einfach nur so durchbewegen möchte, es ist nicht sonderlich belastend und so weiter. Okay, ist ja okay, kann man ja machen, wenn man sich damit besser fühlt. Aber als einziges Training wird es nicht gut sein können. Weil wenn es darum geht, ein Training zu bewerten, dann müssen wir nur schauen, okay, wir haben jetzt hier eine Übung und der steht jetzt da mit inrotierten Füßen, hat die Knie zusammengedrückt, hat die Arme überkreuzt vom Körper mit den Händen an den Schultern und neigt sich jetzt so nach vorne und dreht jetzt so den Oberkörper immer so rundherum. Also so eine Übung gibt's bei denen, ja. Da muss man sich ja fragen, okay, was passiert hier bei der Übung? Welche Adaption werde ich generieren durch diese Übung? Was wird neuromuskulär sich anpassen durch diese Übung? Und wir sehen sofort, die Kräfte, die wirken, sind extrem niedrig. Das heißt, wir könnten schon mal nicht davon ausgehen, dass wir irgendwie so Maximalkraft steigern könnten oder auch Hypertrophie generieren können. Das auf jeden Fall schon mal nicht. Dann die Geschwindigkeit ist langsam. Das heißt, irgendwie so schnellkräftige Adaptionen werden wir auch nicht haben. Also so vor allem so neuromuskuläre Geschichten werden wir auch nicht haben. Dann ist die Range of Motion sehr klein. Und vor allem auch nicht endgradig. Das heißt, Beweglichkeit werden wir auch nicht verbessern. Ja, also am Schluss muss man mich halt fragen, okay, was passiert hier? Wahrscheinlich erstmal nichts. Und so ist es halt bei vielen von diesen Trainingssystemen, die sich da irgendwie auf dieses Natürliche konzentrieren und so. Sobald du eine Übung machen kannst und dich oder eine Bewegung machen kannst, ist sie natürlich. Es gibt da keine unnatürliche Bewegung. wenn man das genau nehmen möchte. Klar, es gibt unphysiologische Bewegungen, wie zum Beispiel jetzt den Arm verbiegen, dass der Arm bricht. Das wäre physiologisch jetzt nicht gut. Aber natürlich, ja, also ja, okay, da können wir jetzt sagen, das ist jetzt eine unnatürliche Bewegung, wenn wir jetzt den Arm, wenn wir den Arm durchbrechen. Aber solange wir uns dabei nicht verletzen, ist eine natürliche Bewegung. Und ja, also deswegen viel Marketing, ganz viele Profisportler sind auf der Seite drauf, die das machen und eine Rezension irgendwie abgegeben haben und so. Aber mehr ist da auch nicht dahinter. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Frage von hier. Und zwar Superkompensation, aktueller Stand, Arndt-Schulz-Regel, Belastung, Ermüdung und so weiter. Also Arndt-Schulz-Regel ist im Endeffekt dieses Modell von, es gibt überschwellige Reize, es gibt erhaltende Reize und es gibt Reize, die eben nicht mehr überschwellig sind oder so zu niedrig sind, dass man auch nicht mehr erhält. Und es gibt stark überschwellige Reize, die dann dazu führen, dass dann das System sich nicht mehr erholen kann und man langfristig Probleme bekommt. Das heißt im Endeffekt, wir würden jetzt, wenn wir uns Krafttraining anschauen, haben wir immer die Trainingsbelastung, die ein bestimmter Reiz dann ist. Und wenn die eben groß genug ist, dass der Körper sich anpassen muss, weil es ein überschwelliger Reiz ist, natürlich notwendig für Krafttraining. In dem Fall, wenn es darum geht, Muskelaufbau und Kraftaufbau zu generieren, vor allem auf morphologischer Ebene. Wenn wir jetzt die Belastung nicht hoch genug haben, dass wir stärker werden dadurch, aber unseren Leistungszustand erhalten, dann war das halt eben ein erhaltender Reiz. Wenn wir aber jetzt die Belastung zu niedrig haben oder eben gar nicht mehr trainieren, dann würden wir abbauen. Wenn wir aber jetzt die Belastung so extrem hoch machen würden und vielleicht den, vor allem durch die Intensität und den Umfang und die Frequenz das so hoch machen würden, dass der Körper sich gar nicht mehr anpassen kann, weil die Belastung zu hoch ist und zu oft kommt, dann würden wir auch wieder irgendwann Übertrainingserscheinungen bekommen oder Overreaching-Erscheinungen bekommen, Überlastungserscheinungen und so weiter. Dann wäre das zu viel gewesen. Und das ist halt immer so dieses Modell dafür, dass man halt eben zeigt, okay, es gibt verschiedene Ausmaße von Reizen und wir müssen halt diesen überschwelligen Reiz irgendwie generieren, damit wir halt uns eben weiter anpassen. Aber zu viel darf es auch nicht sein, zu wenig darf es auch nicht sein, dass wir eben uns nicht anpassen und noch weniger wäre halt doof, weil wir dann eben verlieren wieder. Und da kommt es ja bei der Superkompensation auch immer dazu, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier einen überschwelligen Reiz. Superkompensation ist auch wieder so ein Modell, das ist so ein Verlauf. Wir haben einen Reiz, dann haben wir eine Ermüdung oder wir haben eine Senkung der Leistungsfähigkeit. Das heißt, wir gehen unter das Ursprungsniveau runter, dann erholen wir uns und die Idee ist, dass der Körper sich durch diesen Reiz, um sich fürs nächste Mal besser darauf vorbereitet zu haben, mehr erholt als vorher sozusagen, also die Leistungsfähigkeit halt steigert, sei es jetzt mit einer besseren Ausdauerleistungsfähigkeit, sei es mit einer höheren Kraft oder Muskelmasse, Belastbarkeit, egal. Und wenn wir da dann wieder die nächsten drei setzen würden, dann würden wir danach noch höher gehen und so weiter und so weiter. Es ist aber nur ein Modell. Belastung und Ermüdung, den Unterschied, das hatten wir ja gerade eben schon, wenn es um Belastung und Beanspruchung geht. Die Ermüdung ist ja eben der Beanspruchung. Wenn wir uns Modelle anschauen, dann sind die okay, um mal grundlegend was zu verstehen, aber sie sind eigentlich immer falsch. Und bei der Superkompensation ist es ganz, ganz einfach, warum das gar nicht so funktionieren kann. Weil wenn wir uns ein Krafttraining anschauen, wir machen jetzt Kniebeugen zum Beispiel, wir machen 5 Sätze Kniebeugen, a 10 Wiederholungen, dann haben wir ja einmal in der Muskelzelle direkt Energiesysteme, also wir haben ATP-Speicher, Kreatinphosphat, die ja belastet werden und sich wieder resynthetisieren, also wieder erholen. Und es passiert super schnell. Wenn der Trainingsumfang groß genug ist, haben wir auch noch Glykogenspeicher, also Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur, die dann auch belastet werden können, also entleert werden können oder reduziert werden können. Und die erholen sich auch in einer bestimmten Rate. Dann haben wir strukturelle Veränderungen. Wir haben strukturelle, wir nennen es einfach mal Schäden. Wir haben strukturelle Schäden des Muskelgewebes, was sich auch unterschiedlich schnell wieder erholt im Vergleich zu dem ATP-Speicher zum Beispiel. Dann haben wir Sehnen, die belastet wurden, die sich nochmal langsam erholen. Wir haben Knochen, die belastet wurden, die sich zum Beispiel schneller erholen, als sie sehen. Dann haben wir Knorpel, die auch belastet wurden, die sich noch langsamer erholen, als sie sehen. Das heißt, wir haben viele verschiedene, also wir haben noch mehr Neurotransmitter und so weiter. Also beim neuronalen System haben wir auch natürlich Systeme, die dann ermüdet werden, die dann entleert werden und so belastet werden, die sich erholen müssen, wieder aufgefüllt werden müssen. Ganz egal. Wir können einfach sagen, wir haben verschiedene Systeme im Körper, die da aktiviert werden, die da belastet werden, die sich wieder erholen müssen. Und alle machen das unterschiedlich schnell. Und jetzt ist die Frage, wann soll ich dann wirklich den nächsten Trainingsreiz setzen, wenn ich doch die Idee habe, dass ich irgendwann über meinem Ausgangsniveau bin in dieser Erholungsphase bei der Superkompensation und ich da dann meinen Trainingsreiz setzen sollte, optimalerweise, wenn es nach diesem Modell geht. Aber wann ist dieser Zeitpunkt? Weil für meine Energiesysteme ist der anders als mein Muskelgewebe, ist es ein anderer Zeitpunkt wie für mein Knochengewebe, wie für meine Sehne, wie für meine Bänder, wie für meine Knorpel. Von daher, ja, es stimmt schon, dass wir da so diese Reaktion haben irgendwo mit diesem überschwelligen oder mit diesem höheren Niveau irgendwann mal. Aber wann ist der? Und wann ist der optimale Zeitpunkt? Da sehen wir halt schon, dass es da keinen optimalen Zeitpunkt geben kann, weil es halt immer extrem drauf ankommt, was wir denn eigentlich machen wollen. Und dadurch, dass wir alle Systeme halt immer belasten, egal was wir machen, können wir da nicht sagen, okay, genau nach 48 Stunden oder genau nach 72 Stunden. Dann kommt ja noch dazu, dass wir durch die individuelle Belastbarkeit irgendwann mit der gleichen Belastung niedrigeren Reiz haben und auch uns schneller erholen können und eben auch bei höheren Belastungen nicht mehr so arg ermüden und so weiter. Das heißt, auch da, es wird sich alles immer verändern. Deswegen, Superkompensation zum Verstehen, wie das so generell funktioniert, vollkommen okay, aber sich danach irgendwie richten wollen, wenn es um Training geht, kann man absolut vergessen. Ja? Deswegen, ja, man lernt es in der Schule, man lernt es in der Uni, man lernt es auch bei der Physiotherapie und überall. Es ist okay, um es zu verstehen, aber man kann generell sagen, Modelle sind eigentlich immer falsch oder können nie immer zutreffen. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, wieso Magnesium bei Muskelkrämpfen, wenn doch Calcium an der Kontraktion beteiligt ist? Und ja, also wenn man sich jetzt mal so eine Muskelkontraktion anschaut in der Muskelzelle, was da passiert, dann spielt natürlich Calcium eine große Rolle, dass halt eben diese Kontraktion an sich erst passieren kann. Also dass diese Myosinköpfchen am Aktinfilament andocken und dann auch wirklich so abklappen können und dann halt eben kontrahiert dadurch die Muskelzelle. Aber Magnesium ist da auch mal beteiligt, wenn es halt darum geht eben, dass dann dieses Calcium überhaupt rein oder raus kann durch die Zellwand dann auch. Und wenn ich mich recht erinnere, ist Magnesium dafür da, dass eben auch das Calcium wieder rauskommen kann und halt eben überhaupt dann diese Kontraktion gelöst werden kann. Wenn ich mich recht erinnere. Nagel mich nicht drauf fest. Ich bin jetzt nicht der krasse Muskelphysiologe, deswegen das ist auf jeden Fall die Idee, warum man davon ausgegangen ist, Magnesium wird bei Krämpfen, weil das ja so eine Kontraktion am Schluss ja auch ist, helfen können. Ich weiß aber von einem Cochrane Review, wo das untersucht wurde auch, und da hat Magnesium halt überhaupt gar keine Auswirkung auf Krämpfe gehabt. Und auch bei Krämpfen gibt es auch wieder verschiedene Ursachen und so weiter, deswegen einfach nur pauschal sagen, Magnesium bei Krämpfen. Also ihr könnt es gerne ausprobieren, wenn es euch gefühlt was bringt, dann macht ruhig, Magnesium kostet nicht viel. Aber höchstwahrscheinlich wird Magnesium da keinerlei Auswirkungen haben auf Muskelkrämpfe, gerade wenn man die auch regelmäßig bekommt. Dann nächste Frage. Glaubst du, dass der Fokus auf Überbelastung Leute zurückhält? Zum Beispiel maximal eine Hinge-Bewegung die Woche, also einmal Kreuzheben die Woche und nicht öfter und so. Also ich glaube, hier ist gemeint, dass viele Leute Angst vor Überbelastung haben und sie deswegen sehr niedrige Trainingsumfänge haben oder Trainingsfrequenzen auch haben, weil sie halt zum Beispiel sagen, okay, mehr als einmal die Woche schwer Kreuzheben geht nicht, da verletzt man sich und so weiter. Das kann natürlich, also ich glaube, es ist sehr stark abhängig davon, in welchen Bereichen du unterwegs bist. Also es gibt bestimmt, auch jetzt zum Beispiel im Powerlifting, wenn wir jetzt hier gerade vom Kreuzheben sprechen, gibt es bestimmt Gruppen, die da sehr vorsichtig sind. Aber es gibt sicherlich auch andere, die da halt komplett mit dem Kopf gegen die Wand gehen und halt Vollgas machen und sich halt da komplett zerstören, auch auf Dauer. Deswegen, es gibt beide Seiten auf jeden Fall. Für die Leute, die Angst haben vor Überbelastung, da kann man eigentlich nur sagen, der Körper ist extrem belastbar und ist extrem robust und der kann echt viel aushalten. Und vor allem, wenn man eben genug Schlaf bekommt und genug Kalorien reingibt, dann geht da richtig, richtig viel. Und da geht da deutlich mehr, als man denkt. Und klar, man muss immer bedenken, dass sowas phasenweise richtig gut auch funktioniert, aber vielleicht langfristig, dann macht es auch mal wieder Sinn, eben Phasen zu haben, wo wir mal ein bisschen leichter und ein bisschen weniger machen. Also immer Vollgas geht auch nicht. Aber halt auch andersrum, es gibt halt eben einfach die, die halt einfach Vollgas wollen, immer und immer, maximal viel, maximal schwer, maximal oft. Und da kann man natürlich auch ein bisschen schlauer trainieren, ja. Also train smart, not hard. Naja, am besten würde man sagen, train smart and hard. Ja, also man beides macht. Aber da ist natürlich auch wieder die Frage, was ist denn dein Ziel, für was trainierst du und so weiter und muss es dann überhaupt sein und so. Aber gerade im Leistungssport, ja, also der Körper kann schon echt viel aushalten und solange halt eben der Schlaf und die Erholung halt stimmt und die genügend Kalorien reinkommen, was ja die zwei wichtigsten Sachen für Erholung auch sind. Genau. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar Durchführung eines Kraftzirkels mit einer Mannschaft. Wenn man zum Beispiel nur eine Station für Kreuzheben hat und keine optimale Pausenzeiten garantieren kann. Also er hat mir da noch dazu geschrieben gehabt, dass man ja beim Kreuzheben generell mehr Pausenzeit braucht als zum Beispiel beim Seitheben. Und wenn man jetzt immer nur eine Langhantelstange hat für die ganze Mannschaft, ja, dann funktioniert es ja nicht, dass die dann genug Pause beim Kreuzheben haben. Und wie kann man das dann vielleicht bestmöglich umsetzen? Und also ich weiß jetzt nicht genau, wie dein Kraftzirkel aussieht, ob da jetzt alle jeweils zu einer Übung gehen. Also jede Gruppe ist bei einer Station und macht dann da zum Beispiel 3 Sätze mit einer Minute Pause dazwischen und wechselt dann die Station. Oder ob du es wirklich als Zirkel machst, also eine Übung nach der anderen. Sowas wie ein großer Supersatz. Und so wird, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mannschaft hätte, nehmen wir mal eine Handballmannschaft, da sind, keine Ahnung, nehmen wir mal 15 Spieler und machen wir 16 Spieler. Machen wir jetzt mal 16 Athleten. Ist ja egal, welchen Sport ich mache. Wir nehmen 16 Athleten und ich habe eine Langhantel und ich habe ein paar Slingtrainer, Medizinbälle, Kästen und so weiter. Und ich würde Kreuzheben machen wollen mit der Langhantel. Dann würde ich Station 1 Kreuzheben machen und die gehen immer so 2 an einer Station. Das heißt, der erste Athlet macht dann seine 5 Wiederholungen, zum Beispiel beim Kreuzheben schwer. Dann macht der andere Athlet und dann wechseln sie zur nächsten Station und da ist dann Athlet 1 wieder dran. Das heißt, allein schon da hat Athlet 1 Pause gehabt, weil ja Athlet 2 dann sein Kreuzheben gemacht hat und er deswegen währenddessen pausieren musste. Und dann würde ich darauf achten, dass ich zum Beispiel vor der Kreuzhebenübung, also wenn es im Kreis dann durchgeht, davor jetzt keine Übung drin wäre, wie zum Beispiel irgendwelche Nordic Hamstring Curls oder irgendwelche einbeinigen Kniebeugen oder so, die halt das gleiche trainieren wie das Kreuzheben auch, sondern ich würde versuchen, davor zum Beispiel eine Übung zu machen, ja, Seitheben, wenn wir zum Beispiel Seitheben drin haben. Wir machen es einfach, wir haben auch Seitheben drin, das heißt, die Übung vor dem Kreuzheben ist Seitheben, dass die auf jeden Fall jetzt nicht den Rücken und die Beine gerade krass belastet hatten davor und dann halt eben zwischen Kreuzheben Durchgang 1 und dann optimalerweise zwischen bis zum Kreuzheben Durchgang 2 Pause für die Muskulatur hatten, die beim Kreuzheben dran ist. Falls ich zum Beispiel noch einbeinige Kniebeugen drin hätte, machen wir einbeinige Boxkniebeugen, also das heißt, ich stehe auf einem Bein und setze mich dann langsam runter auf die Bank und stehe dann wieder auf. Dann würde ich die zum Beispiel als dritte oder vierte Übung machen. Das heißt, die machen Kreuzheben, dann gehen sie zur nächsten Station, machen da vielleicht eine Rumpfübung, dann zur nächsten Station machen sie vielleicht Schulterdrücken oder sowas in der Richtung. Und dann gehen sie zu den einbeinigen Kniebeugen. Das heißt, wenn die bei den Kniebeugen sind, hatten die schon 2 andere Übungen drin, die die Beine nicht belasten und hatten dann theoretisch genug Pause für die Beine, dass wir auch für Krafttraining eine gute Pausenzeit hatten für die Muskulatur. Und nach den Kniebeugen kommen dann eben nochmal, was ist das, 4. Übung, nochmal 4 andere Übungen, vielleicht noch eine andere Rumpfübung, vielleicht nochmal irgendwas für den Rücken rudern und dann vielleicht nochmal irgendwie Liegestütze oder keine Ahnung, ist ja egal. Und wenn sie dann eben wieder zum Kreuzheben kommen, war die letzte Beinbelastung die einbeinige Kniebeuge. Und so kann ich mir dann mein Zirkeltraining aufbauen, dass ich die ganze Mannschaft durchgehend eigentlich belaste und beschäftige, aber sie dann trotzdem immer maximal viele Pause zwischen den einzelnen Muskelgruppen oder Bewegungen auch drin haben. Ja, und dafür mache ich dann eben auch einen Zirkel. Ich könnte es natürlich auch anders machen und sagen, okay, jede Gruppe bleibt bei einer Übung. Und die eine Gruppe macht halt dann ihr Kreuzheben, ihre drei Sätze durch, bis sie halt fertig ist. Aber dann haben sie halt Pause dazwischen und stehen halt nur rum. Deswegen macht da für mich ein Zirkel schon mehr Sinn. Und ich muss mal nur überlegen, welche Übungen mache ich in welcher Reihenfolge, dass ich halt eben zwischen den, also nicht von einer Übung zur nächsten gehe und das gleiche nochmal mache. Also nicht, dass ich zum Beispiel Schulterdrücken mache oder danach zu Liegestützen gehe, sondern eben ich mache Schulterdrücken, dann kommt eine Rumpfübung, dann kommt eine Rückenübung und dann kommen die Liegestütze. Das heißt, meine drückende Muskulatur hat dann Pause gehabt dazwischen und ich kann dann immer noch von einem guten Training sprechen. Wie würdest du auf Progression in nicht erholtem Zustand, wie zum Beispiel beim Schichtdienst trainieren? Würdest du Übungen tauschen oder Belastungsparameter verändern? Übungen tauschen würde ich nicht, weil wenn wir uns nochmal anschauen, was denn Training auch bedeutet, dann haben wir da irgendwie was Langfristiges und Systematisches, Planmäßiges. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht die ganze Zeit meine Übungen einfach tauschen, aber die Belastungsparameter werde ich verändern. Und gerade für sowas ist natürlich so autoregulatives Training durch zum Beispiel RPE, also die wahrgenommene Belastung, Beanspruchung, sorry, wichtig. Wir haben ja gerade eben Belastung versus Beanspruchung definiert gehabt. Also die wahrgenommene Beanspruchung, zum Beispiel eine 8 von 10. Und die kann halt eben, wenn ich da an dem Tag nicht so belastbar bin, kann die halt niedriger sein. Das heißt, ich mache dann nicht mit 60 Kilo meine 8 Wiederholungen, sondern mit 55, wenn ich an dem Tag eben nicht fit bin. Oder durch Reps and Reserve. Das ist genau das gleiche vom Prinzip her. Also ich soll zum Beispiel noch 3 Wiederholungen können am Ende vom Satz. Dann wird mein Gewicht halt variieren, je nachdem, wie fit ich an dem Tag bin. Und dann kann ich es genauso auch beim Schichtdienst machen, mit viel oder wenig Schlaf oder gutem oder schlechten Schlaf und so weiter. Und würde halt darüber mein Training steuern. Aber ich würde halt nicht einfach an sich großartig was ändern. Außer du kannst zum Beispiel sagen, ich habe immer zu Beginn der Woche 3 Tage Nachtdienst oder 2 Tage Nachtdienst, da habe ich einen Tag frei und dann habe ich 3 Tage Tagdienst zum Beispiel. Dann kann ich natürlich schon mein Training auch so hinlegen, dass ich sage, okay, ich weiß, an diesen 2 Nachtschichttagen oder Nächten, da bin ich an den nächsten Tagen immer müde und nicht so fit und mache dann vielleicht da einfach kürzere Trainingseinheiten. Ich trainiere zwar trotzdem, aber ich lege mein Training so, dass ich da eben nicht so viel Belastung drauf habe und eben an den anderen Tagen, wo ich fitter bin, generell lege ich dann mehr Belastung drauf. Und dann halt aber trotzdem noch durch diese subjektiven Parameter wie Reps and Reserve oder RPE, dann noch die Tagesform einfach mit reinnehmen. Genau. Dann haben wir noch die Frage, sinnvolle Anwendungsbeispiele für BFR-Training zu Hause mit eingeschränktem Equipment. Also BFR steht für Blood Flow Restriction Training, wird auch Okklusionstraining genannt. Also da wird einfach der venöse Rückstrom reduziert oder gestoppt. Das heißt, der Blutfluss wird einfach gehemmt zu der Muskulatur oder zu dem Körperteil, was man gerade trainiert. Und es wird durch solche Bänder gemacht, die dann eben das Blut abdrücken. Also sowas wie eine Blutdruckmanschette kann man dafür auch nehmen. Und dann sollte auch schon relativ schnell klar sein, dass man halt eben die Arme und die Beine damit trainieren kann. Aber den Po zum Beispiel kann man damit nicht trainieren. Auch wenn man immer wieder bei Instagram diese Booty-Fitness-Mädels sieht, die dann diese Okklusionsbänder, die in der Regel billige Teile sind, die viel zu weich sind und nicht genug abdrücken, einfach das ganze Training anhaben. Wahrscheinlich aber auch nur, weil es hinten in die Arschfalte reindrückt und dann der Po dann noch größer aussieht dadurch oder besser oder was weiß ich was. Ihr könnt einen Kopf damit trainieren. Nee, war nur ein Witz, bitte nicht machen, also nicht an den Hals mit solchen Dingern für Nackentraining. Also ihr könnt die Arme trainieren, indem ihr halt oberhalb vom Bizeps dann, also zwischen Schulter und Bizeps dann halt das Band dran packt und halt eben genug Druck drauf bringt. Es gibt genug Anleitungen online, aber am besten macht ihr das mit jemandem, der davon Ahnung hat und nicht auf eigene Faust, weil man da doch auch schon was falsch machen kann. Und durch diesen Blutstopp wird die metabolische Belastung deutlich erhöht. Und wenn man das mal ausprobiert, es hört sich gar nicht so wild an. So ein klassisches Protokoll wären zum Beispiel 30 Wiederholungen, Pause, 30 Sekunden, glaube ich, dann 15 Wiederholungen, Pause, 15 Wiederholungen, Pause, 15 Wiederholungen. Das ist das, was in der Forschung ursprünglich gemacht wurde, sich als effektiv herausgestellt hat und deswegen wird es halt natürlich in der weiteren Forschung immer noch so benutzt, weil es funktioniert ja. hört sich nicht krass an, also gerade wenn man nur zum Beispiel 20-30% vom Maximalgewicht nimmt, also gerade am Beinstrecker habe ich es schon gemacht, aber es killt, es ist super, super anstrengend, es brennt richtig, es ist unangenehm, also es haut schon richtig rein, auch wenn man echt nur leichte Gewichte nimmt. Und da ist auch gerade für so Training zu Hause mit wenig Equipment der Vorteil, weil ich brauche nicht mehr viel Gewicht dafür. Ich kann dadurch trotzdem relativ guten Muskelaufbau generieren. Ich kann auch je nach Trainingsstand auch sogar Kraftzuwächse auch generieren, aber natürlich bei einem super trainierten oder bei einem ordentlich trainierten Sportler wird da krafttechnisch nicht mehr viel passieren. Das sollte klar sein, weil dafür ist einfach die neuromuskuläre Belastung nicht da, die hohe Intensität. Und man muss aber auch bedenken, dass auch die Muskelaufbau, die Anpassungen, die man da hat, nicht eins zu eins die gleichen sind wie im klassischen Training, also wenn wir schwereres Krafttraining machen. Deswegen auch da immer bedenken, es ist nicht eins zu eins das Gleiche. Dadurch wird natürlich auch zum Beispiel das Bindegewebe, das passive Gewebe, Sehnen, Bänder und so weiter anders belastet, als wenn ich schweres Training mache. Das heißt, selbst wenn die Muskulatur genauso viel größer und dicker werden könnte, wird sich das fürs passive Gewebe wird es nicht so sein, wie bei klassischem schweren Krafttraining. Nichtsdestotrotz, wenn wir zu Hause trainieren und vielleicht nur eine leichte Kettlebell haben, dann haben wir oftmals das Problem, dass wir gerade für die Beine nicht genug Belastung draufkriegen, um halt eben noch mit dem klassischen Training Muskelaufbau und auch Kraftzuwächse zu generieren. Und da könnten wir halt eben durch diesen leichten Widerstand nur mit dem BFR trotzdem noch einen Muskelaufbau generieren, der natürlich besser als nichts ist. Abhängig vom Ziel muss der Athlet natürlich dann trotzdem irgendwann mal noch mit schweren Gewichten trainieren. Aber wenn ihr jetzt für Bodybuilding, für allgemeine Fitness, die jetzt nicht klar definiert ist, also einfach nur besser aussehen, mehr Muskelmasse, gesünder sein und so weiter trainiert, dann kann man es natürlich gerne machen. Ja. Trotzdem hier bitte nicht auf eigene Faust einfach so machen, sondern informiert euch sehr gut, holt euch einen Experten vielleicht an die Hand, jemand, der davon Ahnung hat, weil es gibt auch Kontraindikationen, also Leute mit Bluthochdruck zum Beispiel müssen da vorsichtig sein. Leute, die mit den Venenklappen zum Beispiel Probleme haben, müssen da vorsichtig sein. Also deswegen nicht einfach jetzt die Beine oder Arme abbinden und Vollgas trainieren, sondern guckt, dass ihr das auch machen könnt, dass es für euch kein Problem ist und dass ihr das auch richtig macht. Und dann haben wir von hier aus noch die letzte Frage. Und zwar, was macht dir besonders viel Spaß beim Podcast erstellen? Also generell natürlich, mir macht es einfach jetzt erstmal Spaß, über diese Themen zu sprechen. Das sowieso. Ich habe auch gemerkt, dass ich gerne Leuten Sachen beibringe und Leute Sachen gerne erkläre. Also auch deswegen als Dozent noch arbeite. Also so Wissen weitergeben. Und dann macht mir das ganze Technische auch Spaß. Also diese Mikrofone testen und wie ich einen besseren Sound hinbekomme, alles drum und dran. Also da einfach dieses nerdige Einlesen in Themen und so weiter ist auch immer was, was mich interessiert und mir Spaß macht. Aber was ich sagen muss, was mir am allermeisten Spaß macht, ist natürlich dann einmal zu sehen, wenn die Sachen gut ankommen, wenn die Leute das gerne hören und das gut finden. Aber das Allerbeste ist, wenn halt eben Leute dann kommen und mir Nachrichten schreiben oder auch sagen, hey, seit ich deinen Podcast entdeckt habe, ich habe da so viel gelernt, mehr als in meinem Studium teilweise schon gehört. Oder ich habe durch deinen Podcast mit Sport richtig wieder angefangen oder ich habe durch deinen Podcast mit einem neuen Sportart angefangen, eine neue Sportart entdeckt, die ich jetzt mache seit 2 Jahren schon und meinen ersten Wettkampf jetzt mache. Ich habe durch deinen Podcast meinen ersten Wettkampf gemacht zum Beispiel. Also dass es die motiviert hat, das ist das Geilste. Also wirklich, das ist einfach das Geilste, dass man einfach merkt, man hat da einen positiven Einfluss auf Menschen, auf eine Person, auf mehrere Personen, ist ja gerade egal. Also selbst wenn man nur eine Person geholfen hat, war es schon mal was Positives, dass man das Ganze gemacht hat. Und das ist natürlich das Coolste überhaupt, dass man das Gefühl hat, man macht was, was andere Leute positiv beeinflusst, was vielleicht auch das Feld an sich positiv beeinflusst und ein bisschen auch hier und da mit irgendwelchen Mythen und Falschwahrheiten und sowas aufräumt und halt eben auch manchen Leuten die Augen öffnet, die halt immer viel von dem anderen Kram, Bullshit-Kram, was weiß ich was, gesehen und gehört und gelesen haben und dann irgendwann realisieren, hey, da ist ja noch viel mehr und hier so funktioniert Wissenschaft, das hier ist evidenzbasiertes Arbeiten und so sieht richtiges Training aus und auch zum Beispiel, dass dann Leute sagen, dass sie sich viel weniger Gedanken machen jetzt über die Ernährung, über die Supplements, über das Training, sondern einfach nur noch machen und Spaß haben dabei, ja, also so ein bisschen so die Angst auch nehmen von diesem, so dieses Überwältigtsein von diesen ganzen Informationen, die man überall sieht und gerade bei Social Media hörst du ja überall an jeder Ecke, jeder Post ist hier, das ist gut, das ist schlecht und das musst du machen und das darfst du nicht machen und nur so und nicht so und oh, das ist halt immer so viel, ja, einfach Rumgebrülle, der da am lautesten schreit, der hat dann recht irgendwie und verunsichert die meisten Leute einfach, gerade wenn man halt eben in dem Thema nicht so drinsteckt und nicht so viel Ahnung hat, nicht das Hintergrundwissen hat. Und es ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes, überhaupt nichts Schlechtes. Ich sage immer, wenn mein Staubsauger kaputt geht, ich brauche einen neuen Staubsauger, dann kann ich mich entweder hinhocken und schauen, wie funktioniert ein Staubsauger, was ist eine Saugkraft, wie hoch muss sie sein und welches System und welcher Mechanismus und was weiß ich was funktioniert am besten und so weiter. Oder wie es die meisten machen, vielleicht online kurz einen Test mal irgendwo schauen auf irgendeiner Webseite, die man mit Google schnell findet. Und ob da die beste, ob man da eine gute findet, ist ja die Frage. Oder einfach irgendeine, die halt suchmaschinenoptimiert ist. Oder man geht einfach zum Mediamarkt oder Saturn und spricht dort mit dem Staubsaugerverkäufermensch. Und der will natürlich die halt eher den teureren andrehen, weil das halt dann vielleicht irgendwie besser kommt, wenn da steht, dass er den verkauft hat als den zum Beispiel. Und dann glaubst du dem halt einfach, wenn der sagt, hey, der ist viel besser und der ist scheiße und der, guck mal hier, der kann das und es funktioniert viel besser und bla bla bla. Und du kannst halt nicht bewerten, weil du keine Ahnung hast. Deswegen, so ist es halt für viele eben mit dem Bereich Fitness, mit dem Bereich Ernährung, mit dem Bereich Training, Sport. Wenn die da halt keine Ahnung haben, weil ja dann auch manchmal von euch auch Fragen kommen, so hey, hier, mein Bruder, der macht jetzt hier die und die verrückte Diät oder glaubt an das und das, wie kann ich ihn überzeugen von dem und dem? Dann kannst du halt nicht, weil dem fehlt das ganze Wissen, um zu verstehen, warum das, was er da gerade macht, vielleicht der komplette Quatsch ist und er kann es einfach nicht bewerten. Und für den hört sich das gut an und deswegen macht er das halt. Aber ja, um auf die Frage zurückzukommen, am coolsten finde ich, am meisten Spaß macht mir eben, wenn ich dieses positive Feedback zurückbekommen, dass das, was ich mache hier, eine positive Auswirkung hat auf die Leute und Leute anfangen dadurch Sport zu machen, mehr Sport zu machen, anderen Sport zu machen, das mit mehr Spaß zu machen, Wettkämpfe zu machen und man einfach da so einen positiven Einfluss hat. Das macht mir da besonders Spaß. Und damit kommen wir zum Ende für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne Feedback, wie am Anfang schon gesagt. Es ist wirklich wichtig für mich zu sehen, dass es ankommt und dass ihr das hört und ich eben nicht nur irgendwelche Zahlen sehe auf irgendeiner Plattform, sondern halt echt einfach wieder mal so hier Instagram Story, das höre ich gerade, coole Folge, was weiß ich, und einfach nur teilen, mich markieren. Das freut mich natürlich dann auch immer. Mach mir gerne den Gefallen. Und damit hören wir uns wieder mit der nächsten Folge und bis dahin bleibt stark. Ciao.